und Taten des berühmten Ritters Schnapphansky. Achtes Kapitel München. Das Spiel ist eine schöne Sache. Als 8- oder 10-jähriger Knabe nimmt man die Karten gewöhnlich zum ersten Mal in die Hand. An langen Winterabenden, wenn draußen der Schnee auf den Bergen liegt und die Flamme rätselhaft im Kamine emporsteigt, flackernd und knisternd, man spielt Schwarzen Peter. Agnes, Bertha, Paul und Mathilde sitzen um den runden Tisch, und wer verliert, der bekommt einen schwarzen Strich, und wenn Paul dreimal verliert, da bekommt er auch 3 Striche, und fängt er an zu weinen. Da lacht man ihn aus, und Agnes fällt ihm um den Hals und küsst ihn, trotz seines Schnurrbarts. Und der Abend verstreicht unter Scherz und Jubel, und es gibt kein schöneres Spiel als der Schwarze Peter. Herr von Schnapphansky trieb es nicht so unschuldig. Wie wir schon erzählten, saß er in Aachen am Grabe Karls des Großen und spielte Roulette. Beiläufig bemerkt, war Aachen bis in die neueste Zeit hinein ein höchst unbekannter Ort. Erst vor kurzem wurde er durch Heinrich Heine entdeckt und nach Verdienst besungen. Die Schönheiten Aachens sind erst durch Heine recht ans Licht gekommen. Man hatte früher nur eine dunkle Ahnung davon. Man wusste nur, dass Karl der Große, seliger, dort verstorben und vergraben sei, dass die Bauern der Umgegend alle 7 Jahre zu der Kunstausstellung des Heiligen Hemdes und der Bonner Studenten jeden Sonntag zu dem naturgrünen Tische der Redoute wallfahrteten, die Bauern, um mit reuigem Herzen, mit verzückten Augen und gebeugten Knien vor dem wundertätigen Hemde ihre Andacht zu verrichten und von Not und Fegefeuer erlöst zu werden. Die Studenten, um im Schmuck der goldenen Locken an den grünen Altar der Croupiers zu treten und erst recht in Not und Fegefeuer hineinzugeraten. Das war indes auch alles, was jedem Kinde von Aachen bekannt war. Aber jetzt, man kennt jeden Leutnant auf der Straße, man kennt den Adler über dem Posthause, man weiß genau, womit sich die Hunde, die armen, langweiligen Hunde in Aachen beschäftigen. Genug, man kennt die winzigsten Kleinigkeiten, und wenn der ehrwürdigen Stadt jemals etwas Menschliches passieren sollte, wenn sie einmal unterginge durch Pestilenz, Brand und Hunger, da wird man nur Heines Wintermärchen aufzuschlagen haben, um den Feuer- und Lebensversicherungsgesellschaften die beste Anleitung zu geben, in welcher Weise sie das Zerstörte zu ersetzen haben, sei es an Häusern, Menschen oder Vieh. Nie hatte Aachen glänzendere Tage als bei der Anwesenheit des Herrn von Schnapphansky. Der edle Ritter ließ die Aachener Bank aber auch gehörig für die Ehre seines Besuches zahlen, und mit gefüllter Kriegskasse reiste er dann nach München. Nicht ohne Zittern und Zagen geschah indes diese Reise, denn wenn in München auch nicht wie in Berlin jeder Gardeleutnant mit dem Finger auf unseren Ritter zeigen und seinen Kameraden fragen konnte, ob jener Herr von Schnapphansky derselbe Schnapphansky sei, der einst die schriftliche Erklärung gab, dass er sich der berühmten Liebesaffäre mit Carlotta höchstens unzweideutig benommen habe, so war doch wenigstens immer die Möglichkeit vorhanden, dass dem edlen Ritter selbst in dem bayerischen Babylon ein Lakai des Grafen S. aus O. in Schlesien begegnete, und Herr von Schnapphansky hatte nun einmal eine entschiedene Abneigung vor den Haselstöcken dieser Ungeschlachteten. Und nähmst du die Flügel der Morgenröte und bettest dich am äußersten Meere, die Arme der Lakaien aus O. in Schlesien können dich doch noch erreichen. Also dachte unser Ritter, und es versteht sich von selbst, dass er auch in München nicht auf der Stelle mit der alten Keckheit aufzutreten wagte. Jedenfalls tat er das, was auch andere vernünftige Menschen in seinem eigenen wohlverstandenen Interesse getan haben würden. Er suchte nämlich seinem Erscheinen in München vor allen Dingen einen angenehmen Geruch vorhergehen zu lassen, um auf diese Weise jeder möglichen Gefahr wenigstens in etwas vorzubeugen. Der sinnreiche Junker hatte bereits durch die Herausgabe seiner Memoiren ein gewaltiges Stück in diesem Punkte vorgearbeitet. Indem er nämlich seine spanischen Abenteuer schilderte und sich dabei von Gottes und Rechts wegen in ein ungemein günstiges Licht stellte, hatte er wirklich die trostlosen Ereignisse früherer Jahre vorteilhaft zu balancieren gewusst. Gewöhnliche Vergehen würden gänzlich durch die spanischen Lorbeeren unseres Helden gesühnt worden sein. Aber Herr von Schnapphansky begriff, dass er ein zu interessanter Sünder sei, als dass nicht noch einige außerordentliche Mittel zu seinem Heile angewandt werden müssten. Er mietete daher einige seiner alten spanischen Genossen, mehrere seiner Kameraden unter Don Carlos, die nach ihrer Rückkehr aus Spanien an der Wüstenleere der Taschen litten, und sandte sie als Herolde seines Ruhmes oder besser als die Rosenölflaschen, die ihm den erwünschten guten Geruch bereiten möchten, voraus nach München. Die zwei hauptsächlichsten dieser Ruhm- und Rosenölflaschen waren der königliche Graf Oberst K. und der frühere königliche General von R. Zwei Leute, die des blanken Geldes gerade so dringend bedurften wie Herr von Schnapphansky des guten Geruches. Einmal engagiert, waren Graf K. und General von R. viel zu ehrliche und gewissenhafte Spießgesellen, als dass sie nicht alles aufgeboten hätten, um den Sold ihres Meisters auch wirklich zu verdienen. Sie zogen von Haus zu Haus, agitierend und intrigierend, und als 14 Tage herum waren, da duftete auch schon ganz München nach dem Ruhme des trefflichsten aller Ritter, nach den Lorbeeren des Herrn von Schnapphansky. Endlich erschien unser Held in eigener Person, und es war nicht anders, als ob ein zweiter Frühling über der Biermetropole emporstiege. Die Männer zitterten, die Weiber erröteten, und gewandt wie ein Wiesel wedelte und scharwenzelte der edle Ritter durch alle Salons. Man kann wirklich sagen, dass unser Held in diesem Augenblicke seine schönsten Triumphe feierte. Manche Leser werden es mir hoffentlich erlassen, dieselben weitläufig zu schildern. Es wäre auch möglich, den edlen Ritter ganz naturgetreu zu zeichnen. Herr von Schnapphansky strahlte von Anmut und Lügenhaftigkeit. Nach kurzem war er schon wieder ganz der Alte, und wenn er morgens, mittags und abends in den Spiegel sah, da verbeugte er sich vor seinem eigenen Antlitz und gestand sich, die Hand aufs Herz legend, dass er der schönste Mann seines Jahrhunderts sei. In München weilte damals in der Nähe des kunstsinnigsten aller christlichen Germanen ein gewisser Herzog von ein Mann, den die Mainzer und Koblenzer Bajaderen besser als alle züchtigen Weiber der Gegenwart zu schätzen wissen werden. Wenn sie ihren Freund auch einst inkognito an die frische Luft setzten, so machte dies wenig aus. Der Herzog versöhnte sich wieder mit seinen alten Bekanntinnen, und die guten Mainzer und Koblenzer wissen von dem freudenfreundlichen Manne viel galante Affenteuer zu erzählen. Es konnte nicht fehlen, dass der Herzog bei seinem Münchner Aufenthalt auch auf den Ritter Schnapphansky stieß. Tagtäglich hörte er von der ruhmreichen Vergangenheit unseres Helden erzählen, und es versteht sich von selbst, dass er schließlich vor Eifersucht zu zerspringen meinte. Als man daher einst seinen trefflichen Rivalen wieder bis in den Himmel erhob, strich der Herzog nachlässig den Schnurrbart und meinte, dass er nach den Antezedenzien des edlen Ritters nicht leicht an seine hohe Bravour glauben würde. Wie ein Nadelstich traf diese Äußerung das fröhliche Herz unseres armen Ritters, und kaum davon in Kenntnis gesetzt, lässt er den Herzog auch schon wegen seiner unerquicklichen Äußerung zur Rede stellen. Er bemerkt ihm, dass alles nur auf
Unkenntnis beruhen könne und dass er, der edle Ritter Schnapphansky, sich wegen seines unvergleichlichen Heldentums auf das Zeugnis des Generals von R berufe, den der Herzog jedenfalls als kompetent anerkennen werde. Vor allen Dingen möge der Herzog seine Äußerungen zurücknehmen. Der Freund der Mainzer und der Koblenzer Bajaderen weigerte dies, und im Nu verbreitet sich die Geschichte durch alle Salons. Herr von Schnapphansky sieht sich daher in die unangenehme Notwendigkeit versetzt, dem Herzoge mit der ganzen unerbittlichen Frechheit eines Ritters ohne Furcht und Tadel auf den Hals zu steigen, und als er ihn furchtsam findet, fordert er ihn. Selten hatte unserem Helden der Stern des Glückes heller gestrahlt als dieses Mal. Der Herzog will sich nämlich nicht schlagen, er verkriecht sich hinter seiner Souveränität und behauptet, dass im unglücklichen Falle alle Bäche und Flüsse von den Tränen seiner Untertanen zu reißenden Strömen angeschwemmt Häuser und Weingärten hinwegreißen würden, wenn sein etwaiger Tod das europäische Gleichgewicht stören könne und so weiter. Kurz, je mehr sich der Herzog weigert, auf ein Duell einzugehen, desto gewaltiger schwillt unserem Falstaff Schnapphansky der Kamm, und als der Herzog endlich sein letztes Wort gegeben, da erklärt ihm der edle Ritter, dass der Herzog, wenn er sich wirklich dauernd hinter seiner Souveränität verstecke, auch in seinem Herzogtum bleiben und sich mit einer chinesischen Mauer umgeben müsse, denn an jedem andern Orte werde seine Hochwohlgeboren so frei sein, den unübertrefflichen Souverän mit der Hundepeitsche zu bedienen. Münchens kunstsinniger Barde, dem diese Äußerung überbracht wurde, nahm sie im höchsten Grade übel, und unser Ritter hatte das Pech, zwar nicht in ein Kirchenfenster des Kölner Domes, wohl aber aus den heiligen Bierstaaten seiner Majestät für immer verbannt zu werden.